Sehr verehrte Damen und Herren, das Buch, das ich hier geschrieben habe, endet in der Neuzeit. Es ist also eigentlich nicht ein historischer Roman. Aber ich bin der Meinung, die Zeit, die ich erlebt habe, in meine Lebenszeit, ich wäre 80 gehört, wäre eigentlich mich dazu verpflichtet, einen Rückblick zu machen auf die Lebenszeit und zu schauen, was da in dieser Zeit alles passiert ist. Und wenn man zurückschaut, dann stellt man Sachen fest, die man, wenn man einfach so ein Leben hineinlebt, gerne nicht feststellen kann. Es geht uns ungeheuer gut. Und wenn es uns ungeheuer gut geht, ist die Sache schon in der Ordnung. Wir sehen kein Problem. Aber ich habe doch das Gefühl, eine Biologin stellt etwas anderes fest und stellt vielleicht doch auch gewisse Probleme fest. Für die Protagonistin, die ich habe, ist Anna Andreotti. Sie ist die Tochter von einem Mann aus dem vom Land, einem Schweizer, und die Mutter ist eine Italienerin. Und sie erbt vom Großvater, vom Hans Erbar, das kleine Heimatli. Heimat klein heißt Heimatli, heißt Heimat klein, Heimat klein. Und das ist eben eine kleine Liegenschaft, so wie man da ja im Appenzellerland und überall in der Schweiz auch kennt hat. Die Anna Andreotti hat eine Nachbüre, das ist Frau Dr. Schulze. Die Frau Dr. Schulze ist auch da in dem Dorf Hochlust zugezogen, hat dann als Haus gekauft und hat es umgebaut. Und dann Andreotti besucht sie und sie denkt, die Frau sei auch grün wie sie. Und sie könnte von ihr eine gewisse Hilfe erwarten. Frau Schulze war eine Zugezogene wie Anna Andreotti. Die Zugezogenen sahen die Gemeinde mit anderen Augen als die Einheimischen, die man auch als Eingeborene hätte bezeichnen können. Bei den Einheimischen waren es vor allem das Bauchgefühl und der Blick zurück in die Vergangenheit, die sie leiteten. Zwischen Frau Schulze und Anna Andreotti gab es beachtliche Unterschiede, obwohl sie beide Zugezogene waren. Während Frau Schulze die Welt mit noch ausgefeilterer Technik retten wollte, sah Anna Andreotti die Rettung mehr im Sinne von Rousseaus Ruf zurück zur Natur oder, wie sie meinte, zurück zu bescheideneren Lebensumständen, Lebensformen. Frau Schulze erzählte Anna Andreotti bei ihrem Besuch von den skurrilen Gestalten, die dieses Haus einmal bewohnt hatten. Ein bemitleidenswertes Leben musste es gewesen sein. Von der Welt außerhalb von Hochlust hatten diese Leute keine Ahnung. Gut, das Fernsehen sorgte für einen gewissen Ausgleich, zeigte diesen eingeschlossenen Figuren, was auf dem Schachbrett der großen, weiten Welt los war. Ich muss dem Herrn Dr. Stöckli noch sagen, ich sei auf der Seite 56. Sie hätten das Haus sehen sollen, als es noch nicht umgebaut war, meinte Frau Schulze. Eine Ruine, abgelaufene, knarrende Böden, rohe Holzwände und eine primitive Küche mit Holzfeuerung. Und die sanitären Anlagen, mein Gott, das Plumpsklo mit seinem fürchterlichen Gestank, wie im Mittelalter. Und dann die Fenster, schrecklich, ließen den Wind durch. Da hätten wir ja gleich im Freien schlafen können. Den Ofen mussten wir leider opfern. Hatte zwar schöne grüne Kacheln, mit der Jahrzahl 1765, war aber zu wenig effizient. Der Hafner Kunz hat einen neuen gebaut, grüne Kacheln den alten nachempfunden. Wir haben jetzt ohnehin Sonnenkollektoren und die Außenwände sind durchgehend isoliert. Da kann es stürmen, so viel es will, wir spüren nichts. Anna musste an eine Konservenbüchse denken. Wie wäre es, wenn man sich im Haus wärmer anziehen würde, dachte sie, dann könnte man auf übertriebenes Isolieren verzichten. Darüber hätte sie sich gerne mit Frau Schulze unterhalten, doch sie ließ es bleiben, denn Frau Schulze hatte noch viel zu erzählen. Als Anna erklärte, sie wolle ihr Haus so belassen, wie sie es vom Großvater geerbt habe, warf ihr Frau Schulze einen erstaunten Blick zu. Und als Anna Andreotti hinzufügte, sie wolle die Landwirtschaft nach alter Manier weiter betreiben, zuckte Frau Schulze zusammen. Ach was, sagte sie, das werde aber nicht einfach sein. Die Zeiten der Kleinbauern seien vorbei. Es gäbe zwar stoßende Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft, aber sie glaube nicht, dass der Weg zurück möglich sei. Beim Gang durch das moderne Badezimmer musste Anna Andreotti an ihre altmodische Einrichtung denken. Was würde Frau Schulze sagen, wenn sie wüsste, wie ihre Waschgelegenheit aussah? Am Morgen und am Abend wusch sie sich mit kaltem Wasser in der Küche. Es war eine Wohltat, dieses erfrischende, kalte Wasser. Sie fühlte sich jedes Mal wie neugeboren. Und am Samstag nahm sie jeweils in der alten Badewanne in der Küche ein heißes Bad. Dies musste genügen, schon aus Umweltschutzgründen. Vergeuden des kostbaren Wassers kam für Anna Andreotti nicht in Frage. Eigentlich müsste Frau Schulze wissen, dass auf ihrer Haut auch bei bester Hygiene eine Herde von 1 Billion Bakterien graste und sich an den Hautschuppen, die täglich von ihrer Haut abfielen und deren Talg gütlich taten. Nicht zu vergessen die schmackhaften Öle und Mineralstoffe, die aus den Poren von Frau Dr. Schulze sickerten und für die sich die Bakterien mit jenem besonderen Körperduft bedankten, den Frau Dr. Schulze so vehement bekämpfte. Wenn man es genau nahm, war der menschliche Körper in den Augen der modernen Hygiene eine verdammte Sauerei. Für die Biologin Andreotti aber immer noch ein Wunder, dass es zu bewahren galt. Sie können mit meiner Unterstützung rechnen, sagte Frau Gemeinderätin Schulze, als sich Anna Andreotti von ihr verabschiedete. Anna bedankte sich, auch wenn sie wusste, dass von dieser Seite nicht viel zu erwarten war. Zu sehr war Frau Schulze davon überzeugt, dass es ohne Wachstum nicht ging. Auch wenn es in den Abgrund führte, die Lokomotive Wachstum konnte nicht aufgehalten werden, die Bremsen fehlten. Seit 1963. In der Gegend von Hochlust ging alles seinen gewohnten Gang, so wie es in der Schöpfung vorgesehen war. Seit der Beerdigung von Hans Erbar hatte auch sein Verwandter Huldreich Häuscher im wahrsten Sinn des Wortes ins Gras beißen müssen. Beim Einführen des Futtergrases war vornüber in den Graskarren gefallen. Allem menschlichen Tun und Lassen waren Grenzen gesetzt. Dies mochte für die modernen Menschen ärgerlich sein, denn Grenzen galten als überholt, gehörten einer reaktionären Zeit an. Trotzdem, an der Endlichkeit und Begrenztheit des menschlichen Lebens führte kein Weg vorbei. Selbst ein weltoffener Mann wie Herr Krebs, Fabrikant in Hochlust, musste sich diesem Naturgesetz fügen. Es war ihm nicht leicht gefallen, sich damit abzufinden, denn er war reich und hatte viel zu verlieren. Erst als er fromm geworden war, fand er einen Ausweg aus dem Dilemma. Seine Frömmigkeit war allerdings dem Nützlichkeitsdenken verpflichtet, so wie vieles bei Herrn Krebs mit Nützlichkeit zu tun hatte. Lieber Gott, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. So hatte schon seine Mutter mit ihm gebetet und diesem Motto blieb er treu. Dass die Eheleute Krebs keine Kinder hatten, war bitter. Umso mehr galt die Zuneigung von Herrn Krebs seiner Fabrik. Dieses Geschöpf, in gewissem Sinn sein Kind, war in einem unaufhörlichen Wachstum begriffen, wie es keinem menschlichen Wesen zu gönnen gewesen wäre, denn es hätte zu seinem Tod geführt. Die Reise nach Asien war ein voller Erfolg. Herr Krebs und sein vertrauter Prokurist Frauenknecht kamen mit einem riesengroßen Auftrag zurück. Das Raubtiermensch habe reiche Beute gemacht, hätte Anna Andreotti gesagt, wenn man sie gefragt hätte. Und die ganze Meute in der Höhle schaue bewundernd auf zum Alpha-Tier Krebs. Es war ein Auftrag, der die bisherigen Aufträge in den Schatten stellte. In der Gemeinde wurde von nichts anderem mehr gesprochen als vom Auftrag aus China. Auch in den hochlustigen Nachrichten wurde von diesem einzigartigen Erfolg berichtet. Chinesische Menschen sitzen auf Stühlen aus Hochlust, hieß eine dicke Schlagzeile. Herr Krebs sei vom Sekretär des Wirtschaftsministers Tung Ching-Shu persönlich empfangen worden. Die Begeisterung in der Bevölkerung kannte keine Grenzen, obwohl man hinten herum auch von kritischen Bemerkungen hören musste. In den hochlustigen Nachrichten stand davon verständlicherweise kein Wort, denn die hochlustigen Nachrichten waren abhängig von den Inseraten der Firma Krebs GmbH, die nun Krebs AG hieß. Nein, die kritischen Bemerkungen sollen im Wirtshaus zur Helvetia jener verfluchten Querulantenbeiz gefallen sein. Ein gewisser Gutweniger soll dort erklärt haben, die Schlagzeile sei in den hochlustigen Nachrichten zu wenig deutlich gewesen. Es hätte heißen müssen, chinesische Kommunistenärsche sitzen auf Stühlen des Kommunistenhasses Krebs. Weit hergeholt war diese Bemerkung nicht, denn keiner in Hochlust hatte in der Vergangenheit mehr gegen die Kommunisten gewettert als Herr Krebs. Seite 71. Das Wirtshaus zur Helvetia war die Steinbeiz von Albert Gutweniger. Hier trafen sich vor allem jene wenigen, die nicht von der Firma Krebs abhängig waren. Viele dieser Gäste waren politisch unzuverlässig, denn sie waren in keiner Partei und hatten keine Parteidoktrin, an die sie sich hielten. Ihr einziger Grundsatz lautete, die Gedanken sind frei. Und so standen sie das eine Mal rechts, dann wieder links, gerade so, wie es kam. Velomechaniker Berwegger vertrat sogar die Ansicht von allen Parteien, das Gute müsste eine gute Mischung geben. Die Wirtschaft bestand aus einer Wirtsstube, einer Nebenstube und einem kleinen Saal. In der Wirtsstube standen drei Tische, zwei entlang der Fenster, der dritte in der hinteren Ecke vor dem Stubenofen. Einen Stammtisch gab es nicht. Den Stammtisch tönte nach vorauseilender Einigkeit und dies wäre der Diskussion hinderlich gewesen. Nein, man setzte sich dorthin, wo gerade ein Stuhl frei war. Das Wirtshaus zur Helvetia wurde von einer alten Witwe geführt, einer Witwe, die ihren Ehemann um Jahrzehnte überlebte. Ihr Mann hatte neben der Wirtschaft eine Metzgerei betrieben und seine Ehefrau hatte gut bürgerliches Essen angeboten. Doch als der Helvetierwirt alt wurde und das Totschlagen von Tieren ihm immer mehr Mühe machte, weil es ihn an seinen eigenen Tod erinnerte, gab er den Metzgerberuf auf und nicht lange danach auch seinen Geist. Von da an wurde in der Wirtschaft zur Helvetia kein Essen mehr angeboten. Es gebe nur noch zu trinken, erklärte die Wirtin. Gegessen werde zu Hause. Einige Gäste, die hier einkehrten, waren Leute, man wagt es kaum zu sagen, die glaubten, es sei früher besser gewesen als heute. Sie drängten nicht nach vorne in die Zukunft, wie dies im Ölzeitalter Mode geworden war. Nein, ihre Haltung war eher rückwärts gewandt, hatte im weitesten Sinn etwas mit Ahnenverehrung zu tun. Es waren Leute, die an eine rosige Zukunft nicht glauben mochten, bei denen das Wort Fortschritt auf unfruchtbarem Boden fiel und die dem unaufhörlichen Wachstum skeptisch gegenüberstanden. Wenn man so will, Menschen, die sich weder im real existierenden Sozialismus noch im real existierenden Kapitalismus zu Hause fühlten. Gutweniger nahm wieder einen Schluck Bier und erzählte weiter. Berger hat eine Heuballenmaschine gekauft. Mich nimmt nur Wunder, woher der das Geld nimmt. Der bekommt Subventionen vom Bund, davon könnten zwei von uns das ganze Jahr gut leben, sagte der Haarschneider. Wie Berger mit seinem Traktor die neu gekaufte Heuballenmaschine über die Wiese schleppt, musst du gesehen haben, meinte Gutweniger. Wie ein gefräßiges Ungeheuer schluckt die Maschine das Heu, verdaut es in ihrem Innern und scheißt von Zeit zu Zeit runde Heuballen hinten heraus. Teufelsdreck, hat Anna Androtti gesagt. Dann hat sie ein Gedicht aufgesagt, dessen Sinn ich immer noch nicht verstehe. Dichten kann diese gescheite Frau auch noch, spottete der Velomechaniker Bärweger. Und wie heißt das Gedicht, fragte der Lehrer. Wenn ich 6 Hengste zahlen kann, sind ihre Kräfte nicht die meine? Ich renne zu und bin ein rechter Mann, als hätte ich 24 Beine. Die Wirtshäusler schwiegen eine Weile. Ist von Goethe aus dem Faust, stellte Lehrer Buff fest. So, 6 Hengste machen 24 Beine. Wenn Herr Krebs Hunderte von Angestellten zahlen kann, sind ihre Kräfte nicht die seinen? Er hinzu und ist ein rechter Mann, als hätte er Hunderte von Beinen. Die Zuhörer schwiegen. Albert Gutweniger erzählte weiter. Dann hat sie noch gesagt, wenn man wisse, wie im Erdreich Kleinstlebewesen, Mikroorganismen, Pilze, Algen und Bakterien und Würmer damit beschäftigt seien, den Humus fruchtbar zu halten, und wenn man sehe, wie die Erde von den Traktoren wie mit Panzern zusammengewalzt werde, müsse man sich Sorgen machen um die Natur. In der Wirtschaft zur Helvetia blieb es wieder still, bis der Haarschneider Dobler von jenen Panzern zu erzählen begann, mit denen der letzte Weltkrieg geführt worden war. Wisst ihr noch, wie die deutschen Panzer drohend an unserer Grenze standen, technische Ungetüme aus Eisen und Stahl, wie die mit ihren Panzern durch Europa fuhren und gegen jeden Widerstand brachen, war verrückt, imponierte auch uns heimlich. Wir hatten Angst. Du vielleicht, ich nicht, Respekt vielleicht, ja, aber keine Angst. Nein, das nicht, prahlte Lehrer Buff. Albert Gutweniger nahm einen Schluck und strich den Schnauz zurecht. Er wollte etwas erwidern, doch der Lehrer kam ihm zuvor. Wie klein doch diese Eidgenossenschaft gegenüber dem 1000-jährigen Deutschen Reich am Anfang des Krieges war und wie erbärmlich dieses Reich unterging. Wer sich erhöht, der wird erniedrigt, hatte der Mönch Notker vom Kloster St. Gallen schon von mehr als 1000 Jahren geschrieben. Entschuldigung. Seite 77. Als Biologin vertrat Anna und Andreotti die Auffassung, Gott manifestiere sich in seiner Schöpfung. Und wer diese Schöpfung angreife, greife Gott an. Und dieser Gott war männlicher und weiblicher Natur zugleich. Tief verbunden fühlte sie sich mit dem Pantheismus der Griechen. Pantheisten seien gottestrunken, hatte sie einmal gelesen. In allem sehen sie Gott, sogar in einem Grashalm. Das sah auch Anna Andreotti so. Für sie war ein Grashalm das größere Wunder als all die ausgeklügelten Maschinen der Menschen. Während ihres Studiums hatte sie sich auch mit der chinesischen Kultur beschäftigt. Kürzlich hatte sie ihre Notizen von damals hervorgeholt. Das weiblich abwartende, erhaltende Prinzip Yin und das männlich drängende, beutemachende Prinzip Yang machte für die Chinesen die Welt aus. Waren Yin und Yang nicht im Gleichgewicht, hatte dies verheerende Folgen für die menschliche Zivilisation. Für Anna Andreotti hatte die heutige Welt dieses Gleichgewicht längst verloren. Yang beherrschte mit all seinen beutemachenden Aggressionen die Welt. Die ganze Wirtschaft und Politik war das Werk von Yang. Und auch der Krieg gehörte dazu. Ohne die männlich geprägten Erfindungen von Yang war ein moderner Krieg undenkbar. Außer die Erdölvorräte gingen zu Ende. Anna Andreotti hoffte darauf, doch es sah nicht danach aus. Sie krochen in alle Winkel dieser Erde, tauchten in die tiefsten Meeresgründe, führten Kriege oder verbündeten sich mit charakterlosen Despoten, nur um jeden Rest Erdöl, den die Erde hergab, aufzustöbern und auszuplündern, um der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen zu müssen, die da lautete: Das Erdölzeitalter wird zu Ende gehen. Auch die Landwirtschaft war mehr und mehr dem beutemachenden Yang-Prinzip verpflichtet. Wenn Anna ihren Nachbarn Jack Berger beim Führen des Traktors beobachtete, kam ihr vor, er trage einen Militärhelm und eine Motorradbrille, wie jene Panzergeneräle, die auszogen, um die Welt zu erobern. Hoch über der Erde raste er durch die Welt. Den Kontakt mit seinem Wiesboden hat er dabei längst verloren. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte die Industrialisierung der Wirtschaft und der Landwirtschaft unvorstellbare Ausmaße angenommen. Keine 50 Jahre waren vergangen und schon war das jahrhundertealte Gefüge über den Haufen geworfen. Das großväterliche Heimatli lag nun mitten im Kampfesgetümmel brüllender Traktoren, stampfender und polternder Maschinen einer immer größer werdenden Fabrik, donnernder Flugzeuge auf dem nahen Flugplatz und einer rauschenden Autobahn in der Ferne. Gegenwärtig wehte der Südwind, auch Föhn genannt, über die Blumenwiesen des Großvaters. Seit Jahrtausenden wehte er, und er gedachte es weiterhin zu tun, all den technischen Errungenschaften der Menschen zum Trotz. Das fein gehalmte Gras und die Blumen wiegten sich im Winde und erzählten, wie schön es sei, dass man ihnen hier noch Zeit lasse, reif zu werden und dass man ihnen Gelegenheit gebe, sich zu entfalten. Denn die Gräser und Blumen hatten einen festen Standort. Sie mussten bleiben und sich mit dem abfinden, was ihnen zur Verfügung stand. Sie konnten nicht fliehen wie die Tiere oder gar auf Weltreise gehen wie die modernen Menschen. Anna Andreotti kommt eine Einladung über vom Herrn Krebs. Der Herr Krebs hat so grosse Aufträge, dass er die Fabrik weiter und er sollte ihren Boden haben. Seite 89. So Bauland benötigen sie, sagte Anna Andreotti. Da war sie also, die Situation, vor der sie sich gefürchtet hatte und die ihr so unangenehm war. Eine Frage hätte ich in diesem Zusammenhang. Warum muss ihre Fabrik immer weiter wachsen? Gute Frage, antwortete Herr Krebs. Ist doch erfreulich, Frau Andreotti. Oder hätten Sie mehr Freude, wenn die Firma Krebs AG Konkurs gehen würde? Konkurs gehen oder ungebremst wachsen ist ein ziemlicher Unterschied, meinte Anna. Wenn unser Körper so wachsen würde wie Ihre Firma, wäre dies längst ein Fall für den Arzt. Könnte Ihre Firma nicht einmal auf einer guten Geschäftsgrundlage stehen bleiben? Herr Krebs schenkte sich einen zweiten Whisky ein. Diese Biologin hatte ziemlich weltfremde Vorstellungen, war doch eine Spinnerin, wie Frauenknecht ihm erzählt hatte. Mir scheint, Sie denken allzu einseitig, sagte Herr Krebs. Aber lassen wir das, Sie haben Ihre Einstellung und ich die meine. Verärgert schaute Herr Krebs auf seine Armbanduhr und gab damit zu verstehen, dass der Besuch zu Ende sei. Anna Andreotti wurde mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. Herr Krebs bestand darauf. Nun saß sie neben dem Chauffeur und nicht mehr im Fond des Wagens wie bei der Herfahrt. Hin und wieder warf sie einen heimlichen Blick auf den fremdländischen Mann. Er sah gut aus, hatte schwarze Haare, eine leicht gebogene Nase, einen kräftigen Schnauz und buschige Augenbrauen. Das war also der Mann, der sich täglich 5-mal nach Mekka verneigte und sein Gebet sprach. Ursprünglich hatte Mehmet am laufenden Band bei der Firma Krebs AG gearbeitet. Doch eines Tages kam er zur Überzeugung, die Gebote des Propheten müssten konsequent eingehalten werden. Göttliche Gebote seien wichtiger als menschliche Arbeitszeitvorschriften. Und so verdrückte sich Mehmet eines Vormittags hinter einen Stapel von Stuhlelementen und breitete seinen Gebetsteppich aus. Das laufende Band aber lief weiter, was zu einem Durcheinander und daraus resultierenden Produktionseinbußen führte. 5-mal am Tag beten, was hatte sich Mehmet nur gedacht? Hier in der industrialisierten Welt, in der Wegwerfgesellschaft, wo das Produzieren zum Mittelpunkt des Lebens geworden war, fehlte die Zeit, um den Schöpfer dieser Welt anzurufen und ihm seine Verehrung zu bekunden. Vielleicht am Morgen vor dem Aufstehen und am Abend vor dem Einschlafen, aber mitten in der Arbeit, das ging nicht. Das hatten auch die Christen lernen müssen. Da konnten die Glocken von den Kirchtürmen läuten, so laut sie wollten. Keiner begann beim Glockenschlag zu beten, wie dies im Mittelalter noch üblich gewesen war. Der fromme Mehmet, der 5-mal am Tag beten wollte, wie es der Prophet geboten hatte, musste vom laufenden Band genommen werden. Kündigen wollte man ihm nicht, dies hätte gegen die Menschenrechte verstoßen. Es gab immer Journalisten, welche solche Ungereimtheiten ausnützten, um mit einem Artikel in einer Boulevardzeitung Aufsehen zu erregen. Das musste vermieden werden, denn dies hätte zu Einbußen beim Verkauf der Stühle im arabischen Raum führen können. Also wurde Mehmet zum Privatchauffeur von Herrn Krebs befördert und diese Aufgabe erfüllte er zur Zufriedenheit seines Herrn. Anna Andreotti fand die Einstellung von Mehmet sympathisch. Auch sie bewunderte jene Kraft, welche diese wunderbare Welt geschaffen hatte. Und sie hatte nichts dagegen, dass Gott oder Allah von den winzigen Ameisen, Mensch genannt, angerufen wurde, um der Schöpferkraft ihre Bewunderung auszudrücken. Stünde dem Menschen der Industriegesellschaft, die einen Hang zum Größenwahn hatten, gut an. Albert Gutwinniger ist ein Schreiner, er hat keine Lehre gemacht, er wohnt in einer alten Mühle und hat, seit das Buch geschrieben wird, hat er einen Streit mit dem Herrn Krebs. Er nennt den Herrn Krebs auch einen Sklavenhalter und wird deswegen dann auch mal einklagt und muss dann eine Buße zahlen. Aber der innere Punkt, warum er Streit hat mit dem Herrn Krebs, hat ganz einen persönlichen Grund. Und der erzählt der Albert der Anna Andreotti eines Tages. Albert Gutwender lehnte sich an den Stiel des Reisigbesens und sah den Hühnern zu, wie sie umher stolzierten und im Stroh scharrten. Auf einmal begann er zu erzählen: Ich habe mit Fabrikant Krebs in Sachen Hühnerhaltung schlechte Erfahrungen gemacht. Anfänglich war ich sein Vertrauter. Ich musste neben meiner Tätigkeit im Magazin für seine Hühner sorgen. Damals hielt Herr Krebs Dorking-Hühner. Der Hahn war ein besonders schönes Exemplar mit weiß gesprenkelter Brust und feuerrotem Kamm und elegant geschwungenen Schwanzfedern. Dorking-Hähne neigen zu Fettleibigkeit, und das war auch hier der Fall. Leider drückte ich eines Tages bei der Automatik des Hühnerladens den falschen Knopf. Der Hühnerstall blieb in der Nacht offen und der Fuchs richtete ein Gemetzel an. Einige Hühner hatte er weggeschleppt, die anderen verscharrt, um sie später zu holen. Ich redete mich bei Herrn Krebs damit heraus, die Automatik habe versagt. Der Hahn hatte die Hühnerschar mit letzter Kraft verteidigt. Dabei war er vom Fuchs in den Hals gebissen worden. Der wertvolle Hahn ließ den Kopf hängen. Man konnte ihn nach oben drücken, solange man wollte. Immer wieder fiel er nach unten. Der Halsmuskel sei verletzt, erklärte der Tierarzt. Er könne nicht helfen, so gerne er es tun würde. Ich holte schon das Beil, um dem armen Tier den Kopf abzuschlagen. Doch Herr Krebs wies eine derart primitive Tötungsart weit von sich. Der Tierarzt musste den Hahn einschläfern und ich musste den toten Hahn im Garten hinter dem Hühnerstall vergraben. Mir tat es in der Seele weh, einen so gut genährten, feisten Hahn vergraben zu müssen, um sein Fleisch verfaulen zu lassen. Bei aller Liebe zu den Tieren, dies war eine sündhafte Vergeudung. Meine Eltern waren arm und in unserer Familie kam selten Fleisch auf den Tisch. Verständlich, dass wir alles aßen, was aus Fleisch bestand, nicht nur Innereien von Kühen, nein, auch Katzen und Hunde. Schauderhaft, rief Anna. Es schüttelte sie vor Ekel. Ich grub den Hahn in der Nacht wieder aus und ersetzte den Leichnam durch einen Holzklotz. Es gab eine wunderbare Hühnersuppe und für einige Tage Fleisch. Gut, etwas schläfrig wurde ich schon nach dem Essen des eingeschläferten Hahns. Aber das legte sich wieder. Ich lag damals mit meiner Frau im Streit. Um mir zu schaden, erzählte sie im Dorf von der Geschichte. In Hochlust wurde darüber heimlich gelacht. Die Sache kam aus und Herr Krebs ließ das Hühnergrab öffnen. Wut entbrannt, kam in die Fabrik, ohrfeigte mir vor allen Leuten und kündigte mir fristlos. Das ist die Geschichte, die mich mit Herrn Krebs verbindet. Jetzt kommen wir zum Schluss. In Hochlust passieren schlimme Sachen, es wird alles länger dramatisierter. Anna Andreotti ist auch stark beteiligt dabei. Und ich lese jetzt nur noch von der außerordentlichen Sitzung vom Gemeinderat Hochlust. Vielleicht ahnen Sie denn, was alles könnte so passiert sein in dem Dorf. Der Gemeinderat Hochlust hielt eine außerordentliche Sitzung ab. Präsident Staub war bester Laune. Erst als er von einem Attentat sprach, verfinsterte sich seine Miene. Umständlich erzählte er den Tathergang. Meine Vermutung bei dieser Andreotti handle sich um eine gemeingefährliche, geistesgestörte, hat sich bewahrheitet, erklärte er siegesgewiss. Das Tatwerkzeug hat die Polizei konfisziert. Der Karabiner von Hans Erbar ist sichergestellt worden, damit keine weiteren Verrücktheiten angestellt werden können. Frau Andreotti gehört ins Irrenhaus. Das hat sie schon beim Zerstören des Benzinmotors von Landwirt Berger bewiesen. Vorerst muss für sie eine Beistandschaft errichtet werden und ihre Tiere müssen versorgt werden. Der Einfachheit halber schlage ich vor, Landwirt Berger mit dieser Aufgabe zu betrauen. Er ist Nachbar von Frau Andreotti und er versteht etwas von Landwirtschaft. Ich habe mit ihm gesprochen. Er wäre bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Frau Andreotti befindet sich gegenwärtig noch im Spital. Später kommt sie zur Abklärung in die psychiatrische Klinik. Sobald das psychiatrische Gutachten vorliegt, wird für sie eine Vormundschaft errichtet. Frau Schulze wagte keinen Widerspruch, obwohl sie das ganze Vorgehen für reichlich übertrieben hielt. Doch Präsident Staub war voller Tatendrang und ließ sich nicht bremsen. Er sei nach langem Nachdenken zur Überzeugung gelangt, der Schuss habe ihm gegolten. Es handle sich offensichtlich um ein Attentat. Auch wenn er dieses Wort in der Öffentlichkeit nicht verwenden wolle, eines sei sicher: Was man als Person der Öffentlichkeit erdulden müsse, schreie zum Himmel. »Nehmen Sie sich nicht so wichtig, Herr Staub«, rief Frau Schulze dazwischen. »Sie sich auch nicht, hä?«, konterte Präsident Staub. Damit bin ich am Schluss. Danke, dass Sie es jetzt haben.
Das war Walter Züst, aufgenommen am 24. September an den Appenzeller Literaturtagen 2011 in Wald.